Die Auferstehung Jesu. Nachdem Jesus gestorben war, nahmen die römischen Soldaten den Leichnam vom Kreuz und übergaben ihn einem Mitglied des jüdischen Hohen Rates, der ein heimlicher Jünger Jesu war. Jesu Leichnam wurde gesalbt und in Leintücher gewickelt nach damaligem Brauch und dann in eine neue Grabhöhle gelegt. Weil die religiösen Leiter fürchteten, man könnte den Leichnam stehlen, wurde ein riesiger Stein vor das Grab gerollt. Davor wurden Wachen aufgestellt. Früh am Sonntag besuchten die Mutter Jesu und Maria, eine Jüngerin Jesu, das Grab. Doch als sie ankamen, bebte die Erde. Ein Engel rollte den Stein von dem Grab weg und setzte sich darauf. Zu den erschrockenen Frauen sagte der Engel: "Fürchtet euch nicht, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden." Da liefen die Frauen zu den Jüngern zurück und erzählten, was sie erlebt hatten. Kaum hatten Johannes und Petrus das gehört, liefen auch sie zum Grab und sahen hinein. Jesus war nicht mehr da. An seiner Stelle fanden sie nur die Tücher liegen. So stand auch Maria Magdalena vor dem Grab und weinte. Mit einem Mal trat ein Mann in ihre Nähe. Sie hielt ihn für den Gärtner. Da nannte er ihren Namen: Maria. Und sie wusste, dass es Jesus war. Er lebte. Es war das erste, aber nicht das einzige Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien. Einmal erlaubte er sogar dem zweifelnden Jünger Thomas, seine Wunden zu berühren. Und jetzt glaubten nicht nur viele, dass er lebt, sondern sie wussten auch, wer er war. Der lang ersehnte Messias, den Gott viele Jahrhunderte zuvor schon angekündigt hatte. Doch Jesus verriet ihnen, dass seine Geschichte noch lange nicht vorbei war. Geht in alle Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Alle Menschen sollten und sollen von dem Glück erfahren, dass sie mit Gott in einer engen Beziehung leben dürfen. Das hat die Nachfolger Jesu verändert, zu allen Zeiten. Und mit ihnen die ganze Welt.
Endlich dürfen wir Ostern feiern. Endlich sind wir angekommen hier am Ostersonntag. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir haben in der letzten Woche die sogenannte Passionswoche gehabt. Das heißt, wir haben uns jeden Abend getroffen, um unsere Schuld ans Kreuz zu bringen, an dieses Kreuz, symbolisch mit der Mauer, symbolisch auch mit geschriebenen Zetteln, die wir in diese Mauer hineingelegt haben. Wir haben unsere Schuld zu Gott gebracht. Für mich hat sich diese Woche brutal lang angefühlt. Sehr lang. Es war irgendwie, ja, wir können in der Symbolik ruhig bleiben. Irgendwie war es ein steiniger Weg für uns, die wir persönlich versucht haben, diesen Weg von Jesus mitzugehen. Wir haben versucht, diesen Weg nachzuvollziehen und wie das ist, wenn wir selbst als Menschen eine Mauer zu Gott hin aufbauen, die wir selbst überhaupt nicht mehr einreißen können. Wir haben versucht, nachzuvollziehen und zu erleben, wie das ist, wenn uns etwas von Gott trennt, wenn wir uns selbst von Gott isolieren und wir uns selbst die Nächsten sind und nicht Gott das ist. Aber heute feiern wir das, was schon passiert ist. Die Mauer ist weg. Wir haben das im Video gesehen, der Stein vom Grab ist weggerollt. Und wir schauen in ein leeres Grab. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ihr pennt noch. Ist okay. Schon wieder. Aber dieser Weg war nicht nur für uns ein steiniger, sondern wenn wir nochmal nachvollziehen, was das für ein Weg für Jesus Christus auch war, dann war es sicherlich auch für Jesus ein steiniger Weg. Es ist doch ganz schön schwierig nachzuvollziehen, was es bedeutet, dass Jesus für uns, davon reden wir immer so schön, für mich, für dich gestorben ist, ohne die Auferstehung schon immer vorwegzunehmen, oder? Aber genau das haben wir versucht. Und das haben wir versucht, mit dieser Mauer auszudrücken. Wer von euch stand schon mal vor einer Mauer? Who of you was standing in front of a big wall? Once a lifetime, a big wall. You cannot pass. You cannot look over it. You don't know what's behind. Ich habe euch mal ein paar Mauern mitgebracht. So, die kennen vielleicht manche von uns. Kriegen wir die dahin? Die habe ich auch in die Dropbox getan. Genau. Das ist ja was ist die Eigenschaft einer Mauer? Ja, wie wir sie hier auch gebaut haben, wie sie jetzt zerstört wurde. Die Eigenschaft einer Mauer ist, dass sie trennt, dass sie vermeintliche Schutzräume bietet. Jetzt gleich kommen die. Das ist die Mauer, sehr schön. Ja. Ja. Genau. Also, hier die erste Mauer. Ja, wer kann uns sagen, wo das ist? Berlin. Die Berliner Mauer. Eine Mauer, da kann man jetzt zum Beispiel drüber gucken, aber ihr seht, die ist ziemlich dick, ja, ziemlich breit. Ist schwer, darüber zu kommen. Die nächste Mauer. Welche Mauer ist das? Which wall is this? Chinese Wall, ja. Also massives Bauwerk. Man sagt ja so, das einzige Bauwerk, das man auch aus dem Weltall irgendwie sehen kann. Ne? Chinese Wall. Die nächste Mauer. Stand gerade oben ganz kurz, welche Mauer das ist. Jeder, der Robin Hood kennt, kennt auch diese Mauer. Das ist der Hadrianswall. Ja, genau. Also ein altes Gemäuer. Und dann die letzte Mauer ist der Limes. Genau, hier bei Bad Homburg. Der Limes. Also welche Eigenschaften haben Mauern? Mauern trennen. Sie bieten vermeintliche Schutzräume. Sie verhindern aber auch Begegnung. Und alle diese Mauern sind ja nicht von Gott erbaut, sondern diese Mauern sind von Menschen erbaut. Warum bauen Menschen Mauern? Der Mensch schützt sich irgendwie vor sich selbst. Der Mensch traut sich nicht selbst und jetzt kommt über den Weg, sondern bleibt dann irgendwo stehen und bildet Grenzen auf, bildet Mauern auf. Der Mensch möchte seinem anderen Mitmenschen manchmal gar nicht über den Weg laufen, weil der Mensch weiß, wow, das könnte ganz schön anstrengend, ganz schön schwierig werden. Das könnte mit der Sprache schwierig werden. Das könnte mit der Kultur schwierig werden. Das könnte mit unserer Religion schwierig werden, wenn ich dem anderen begegne. Und das birgt immer ein gewisses Konfliktpotenzial. Also bilden wir eine Mauer. Dann geht's mir wahrscheinlich besser. Dann schütze ich meine Identität vor Einflüssen, die diese Identität gefährden könnten. Oder meine Existenz. Aber Mauern sind ja nicht nur etwas Zwischenmenschliches, was uns jetzt trennen könnte als Mauer, sondern Mauern existieren auch in mir, in meinem Innern. Also es gibt nicht nur Mauern zwischen uns als Menschen, sondern irgendwie auch in mir. Mauern existieren auch in jedem von uns. Und oft ist es sogar so, wie wir das auch erlebt haben, dass ich eine Mauer zu Gott hin aufbaue. Und die schützt mich irgendwie vor Gott. Und diese Mauer lässt Gott nicht reinkommen in mein Leben. Naja, vielleicht so ein bisschen. Vielleicht an Ostern, wo wir hören, Jesus war irgendwie ein guter. Jesus war irgendwie ein guter Mensch, der mir auch was Gutes will und der Verheißung für mich hat und was Positives für mich hat. Da lasse ich ihn rein in mein Leben. Aber das ist ein bisschen zu einfach. Wir rollen doch immer wieder symbolisch auch einen Stein vor das Grab von Jesus. Und wir als Menschen, dadurch, dass wir uns auch vor Gott schützen und auch vielleicht Angst vor seiner Kultur, vor seiner Identität, vor seinem Reden haben, graben wir Jesus immer wieder ein. Und wir wollen das leere Grab manchmal überhaupt nicht sehen, weil uns das weiterführt. Also was passiert, wenn ich in dieses leere Grab schaue und merke, das ist wirklich leer? Was hat das für Konsequenzen eigentlich für mein Leben? Was für Fragen muss ich mir eigentlich stellen, wenn dieses Grab leer ist? Nein, das leere Grab will ich oft gar nicht sehen. Das schützt mich in meiner Identität und in Teilen meines Lebens, in die ich Gott überhaupt nicht reinlassen will. Die mich zutiefst als Mensch auch in Frage stellen. Aber das Grab, das war nicht nur ein einmaliges Geschehen damals. Historisch, ja, aber geistlich wahrscheinlich nicht. Auch diesen Weg sind wir gegangen, jeden Abend. Wie das ist, wenn wir uns selbst den Weg zu Gott verbauen. Also, was bedeutet es, dass der Stein weg ist und das Grab leer ist? Eigentlich nichts. Eigentlich bedeutet es nichts. Das Grab ist leer. Leere Gräber können viele Ursachen haben. Zum Beispiel kann jemand das Grab leergeräumt haben. Heute vielleicht mit Dynamit und dann nehme ich den Leichnam mit und dann ist das Grab leer. Okay, jetzt haben wir von uns aus in dieser Woche auf dieses leere Grab geschaut. Das ist unsere menschliche Perspektive. Aber es gibt ja auch zum Glück noch eine andere Perspektive, nämlich die Perspektive Gottes auf das leere Grab. Also wie schaut Gott eigentlich auf dieses Geschehen mit der Mauer und dem Stein? Dieser Weg zum leeren Grab war auch ein steiniger für Jesus. Also bis zum Ende, bis zu diesem großen Stein, der weggerollt wurde. Also was passiert da eigentlich? Nicht wir rollen diesen Stein weg, sondern Gott rollt ihn weg. Wir könnten sagen, Gott gibt doch irgendwie etwas von seinem Wesen und von sich zutiefst preis. Gott gibt seine Deckung auf und er gibt seinen Sohn frei. Er gibt seine Größe frei. Er macht sich gerade verletzlich, indem er ihn, sich selbst auf diese Welt schickt, indem er geboren wird, indem er lebt und stirbt und aufersteht. Und gerade in dieser Auferstehung, gerade dadurch, dass er den Stein wegrollt und dass das Grab leer ist, gibt er seine Deckung auf. Und er sagt den Menschen, hey, so bin ich wirklich. Und so wenige haben es verstanden und so wenige verstehen das heute. Das heißt, dieses leere Grab bedeutet nichts ohne die Auferstehung. Dieses leere Grab, dass der Stein weg ist, dass die Mauer durchbrochen ist, bedeutet nichts ohne die Auferstehung Jesu. Dein Glaube bedeutet nichts ohne die Auferstehung Jesu. Und diese Erkenntnis will Gott uns neu schenken. Und das erkennst du nur, wenn du siehst, dass er den Stein weggerollt hat. Dass das ein Fakt ist, der schon geschehen ist. Das ist geschehen. Für uns. Das waren nicht wir mit Hammer und Meißel und mit all unseren Kräften, sondern das war er. Und das steht. Das ist die gute Botschaft an alle von euch. Das ist die gute Botschaft an die Menschheit, dass Gott zum Glück nicht so ist, wie wir das oft denken. Dass Gott zum Glück nicht so ist, wie wir das oft denken. Nämlich, dass er sagt, so, Fabian, nimm alle Kraft, die du hast, und roll den Stein weg. Und ich merke, ich kann es nicht. Und er sagt, ich habe es schon getan. Das ist schon geschehen. Das Grab ist leer und Jesus ist doch schon mitten unter euch. Gott macht sich verletzlich. Vielleicht ist es so, dass wir manchmal richtig denken. In unserem Kopf sieht es so aus, dass wir das bejahen, aber wir verhalten uns oft nicht danach. Wir rollen immer wieder an diesem Stein und er bewegt sich einfach nicht. Nach außen können wir gut reden, aber nach innen habe ich oft Mauern. Und in der Stille, da sieht es bei mir oft anders aus. Aber die gute Botschaft von heute und von Ostern ist, dass Gott diese Mauern durchbricht. Also beide Mauern zwischen uns und in mir durchbricht Gott Mauern. Er durchbricht das Bild, das ich mir von diesem Gott aufgebaut habe. Dass dieser Gott nicht gut über mich denkt. Weil ich immer wieder versuche, diesen Stein wegzurollen, aber ich schaffe es nicht. Gott muss mich doch verurteilen. Gott muss mich doch verdammen. Nein, das tut er nicht. Er rollt diesen Stein weg. Wir haben uns doch ein Bild von Gott gemacht, das uns zeigt, dass er uns gar nicht bedingungslos lieben kann. Also isolieren wir Teile unseres Lebens von diesem Gott. Das behalten wir für uns. Das halten wir im Köcher. Das halten wir hinter der Mauer, dass es keiner sieht und dass er es auch nicht sieht. Das ist Sünde. Das ist Beziehungsabbruch, der sich in Teilen unseres Lebens einschleicht und dann vielleicht unser Leben auch in Besitz nimmt. Aber Ostern drückt aus, Gott sagt vielmehr, dass dieser Beziehungsabbruch von unserer Seite uns nicht mehr von ihm trennen muss. Er möchte etwas aufbrechen. Er möchte aufbrechen in unser Leben. Er möchte aufbrechen in dein Leben. Er reißt die Mauer ein. Er rollt den Stein weg. Und du kommst vielleicht dahin und bist total desillusioniert, weil du merkst, Mensch, der Stein ist schon weg. Und wenn du heute Morgen vielleicht gekommen bist und sagst, was kann ich denn heute für Jesus tun? Was muss ich heute für dich tun, Jesus? Wir haben das in der letzten Woche auch durchbuchstabiert. Was muss ich eigentlich zu dir bringen, damit ich zu dir kommen darf? Sagt Gott, nichts. Du bist schon da. Ich bin schon da. Und wenn du jetzt siehst, dass du mir nichts mehr zu geben hast, außer dich selbst, dann ist es Ostern. Dann erlebst du, glaube ich, da die Auferstehungskraft von Jesus. Dass wir da sind. Ja, aushalten dürfen. Dass Gott uns bedingungslos liebt. Die Frage ist, ob wir uns trauen, in dieses leere Grab zu schauen und ob wir versuchen, diesen Fragen, die sich daraus ergeben, nachzugehen. Also was passiert, wenn wir uns damit konfrontiert sehen, dass das Grab auch wirklich leer ist? Und dass wir erkennen, dass Gott nicht strafen möchte und sagt, ah, du hast es ja nicht gecheckt, du dummer Mensch. Gott möchte nicht strafen, er möchte heilen, was zerbrochen ist. Ein zerbrochenes Herz. Einen zerbrochenen Geist. Damals war es Sitte, einen Toten an den auf die Bestattung folgenden 3 Tagen zu besichtigen und zu beklagen. Deswegen kommen die Frauen immer wieder zum Grab. Das tun die Frauen. Also diese Frauen sind Zeugen. Und sie haben das getan, um den endgültigen Tod sicherzustellen, obwohl ja der Hauptmann und Pilatus dann schon festgestellt haben, okay, der ist tot. Aber sie kommen wieder zu dem Grab, um ihn zu beklagen und sicherzustellen, ach, dieser Jesus, der muss doch jetzt wirklich tot sein. Und die Leiche wurde in die Haltung eines Schlafenden gebracht, in Leinen gehüllt und auf einen Stein oder so in einen Stollen gebettet. Und trotzdem erscheint das Tun der Frauen hier total irrsinnig. Denn das Einbalsamieren einer Leiche war nicht wirklich üblich. Sie wollten diese Leiche vor der Verwesung schützen, okay, aber von Aromen oder einer solchen Einbalsamierung hören wir eigentlich nur im Alten Testament bei der Pflege von Königen. Also es ist ja nicht so, dass die vorherige Bestattung unvollständig war. Nein, die Bestattung war so, wie sie zu funktionieren hatte. Aber die Salbungsabsicht, also dass die Frauen ihren Jesus einbalsamieren wollen, dass er auch gut riechen soll, geht auf Jesus selbst zurück. Also wenn wir dann ins Markus-Evangelium gucken, dann sehen wir, dann spricht Jesus davon selbst, nämlich im 14. Kapitel bei der Salbung in Bethanien. Wer seine Bibel zur Hand hat, kann das ja mal kurz aufschlagen. Das ist Markus 14, Verse 3 folgende. Ich lese es kurz vor, das ist ganz interessant. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber entrüstet. Warum wurde dieses kostbare Öl so verschwendet, fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt ihnen entgegen. Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand und meinem Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Und so schließt sich der Kreis. War die Salbung in Bethanien auf den Tod von Jesus hin ausgerichtet, so leitet sie hier seine Auferstehungsgeschichte ein. Der Stein, Das, was da am Grab passiert, das bewegt die Frauen. Sie fragen sich im Voraus, wie schaffen wir das? Und sie kommen ans Grab und ihnen wird gesagt, du brauchst es nicht schaffen. Ihr braucht es nicht schaffen. Es ist bereits geschehen. Die Macht des Todes ist gebrochen. Der Stein ist weg. Und im Nachhinein wird diese Suche der Frauen ebenso irrsinnig oder ad absurdum geführt. Gott hat schon eingegriffen. Gott hat schon eingegriffen. Aber was tun die Frauen? Sie trauern. Sie sind traurig. Das Grab ist leer. Das heißt, nicht das leere Grab entzündet unser Feuer von unserem Auferstehungsglauben. Nicht das leere Grab. Sondern für uns ist es ja so, das leere Grab ist vielmehr Konsequenz des Glaubens an die Auferstehung Jesu. Es kann gar nicht anders sein, als dass das Grab leer ist, weil es Gottes Plan war. Es kann gar nicht anders sein. Eine Konsequenz des unter uns anwesenden Gottes. Das leere Grab kann nicht die Bedingung für die Auferstehung sein, sondern es muss andersrum sein, es muss andersrum gedacht werden. Wir müssen vom Ziel her denken. Von dem, was Gott schon immer geplant und intendiert hat. Von dem, wovon Jesus schon zu Lebzeiten auch geredet hat und wir haben es nicht verstanden. Die Auferstehung erst macht das leere Grab zwingend. Weil Jesus auferstanden ist, muss das Grab leer sein. Und Jesus ist dann nicht einfach nur einer, der aus dem Grab gegangen ist und dann weiterlebt. Nein, er ist derjenige, der auferstanden ist mit einem Ziel. Das Wunder, ja, es ist super. Da staunen wir drüber, aber das, was sich hinter diesem leeren Grab befindet, was sich dahinter verbirgt, ist viel toller. Jesus lebt und die Verheißung, die damit verbunden ist, wir dürfen das auch mit ihm leben. Ohne die Auferstehung Jesu durch seinen Vater kommt das leere Grab eben nicht zu seinem Ziel. Ich lade euch heute ein, kommt und seht das leere Grab und uns der Frage zu stellen, was das für uns bedeutet. Der Stein ist weggerollt. Die Schuld will weggerollt sein. Leben in neuer Qualität, in Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Aber da beißt sich irgendwas für mich, ne? Wie ist das mit der Schuld nochmal? Jetzt sind wir in der ganzen Passionswoche irgendwie voll so persönlich auf unsere Schuld eingegangen. Ja, ich bin schuldig vor Gott. Ich isoliere Teile meines Lebens. Ich baue Mauern auf. Was ist aber, wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin? Was ist, wenn mir überhaupt nichts einfällt? Kann ja durchaus passieren. Darf ich dann zu Gott kommen? Wie kann ich das überhaupt? Darf ich das? Kann ich das? Ja, ich glaube schon, dass du das kannst. Ich kann auch so zu Gott kommen. In all seiner Güte. Wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin, dann darf ich heute hören, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Jesus ist auferstanden und das zeigt die Größe und Güte Gottes. In all seiner Güte darf ich ihn wahrnehmen, in all seiner Sinnstiftung für dein Leben, die sich in Freude ausdrücken soll, die sich in Freiheit ausdrücken soll. Aber damit kann natürlich einhergehen, dass du Ecken in deinem Leben erkennst, die du überdenken musst. Gemeinsam mit Gott und eben nicht unabhängig von ihm. Gott ist ein Gott, der deine Freude sieht und der deinen Schmerz sieht und dich ganz sieht. Der sich freut, wenn du als ganzer Mensch vor ihm stehst, zu ihm kommst, nicht nur deine Schokoladenseite zeigst, sondern auch deine dunkle Seite. Also, wir müssen nicht immer gebeugt kommen, sondern Jesus möchte uns aufrichten. Was zieht uns also zu diesem Jesus? Warum sind wir heute Morgen hier? Was zieht uns zum Grab? Was zieht uns zu seiner Auferstehung? Es ist nicht immer zuerst unsere Schuld, die uns zu Jesus zieht. Es ist der Ruf zur Umkehr. Und der Ruf zur Umkehr ist der einer Umkehr unseres Sinnes zuerst. Metanoiete heißt es da im Neuen Testament. Ändert euren Sinn. Ändere deinen Sinn. Dir ist verheißen, dich und die Welt aus einem anderen Licht zu sehen, nämlich aus Gottes Augen. Das beinhaltet Schuld, das beinhaltet Bekenntnis, natürlich. Aber erst die Güte Gottes für mein Leben lässt mich erkennen, dass ich ihm nichts zu bringen habe. Erst da. Das ist die Änderung des Sinns, die Güte Gottes zu erkennen. Diesem Ruf zur Umkehr liegt eine Verheißung zugrunde, nämlich Gott ist für dich, Gott ist für mich und nicht gegen mich. Römer 8, ja? Denn Gott ist ein Gott der Beziehung, er möchte kein Angstverhältnis zu mir haben, als dass ich immer zu ihm kommen müsste, weil ich Angst vor ihm habe und wenn ich meine Schuld nicht bekenne, dann gibt er mir noch mehr einen auf Rübe. Ja? Er möchte kein Angstverhältnis zu uns, er möchte, dass du siehst, wie gut er ist und dass du aus freien Stücken zu ihm kommst. Und von der Überwältigung dieser Liebe Gottes her erleben wir unser Menschsein ja als total anders als vorher. Andersartig als vorher. Metanoiete, ändert euren Sinn, erkennt, dass Gott diesen Plan hat. Wenn ich Jesus als den erkenne, der er ist, der er wirklich ist, nämlich als das gesprochene Wort Gottes der Liebe in diese Welt, in unser Leben, dann ändert sich mein Bild über diese Welt, über mich selbst total. Und zum Schluss ist uns verheißen, dass wir diesen Jesus sehen werden. Das wird am Grab gesagt. Ihr werdet diesen Jesus sehen. Wir werden ihn sehen. Nach seiner Auferstehung sieht man Jesus. Das hat Matthias Wolfe auch vorgelesen in dem Korinthertext. Nach der Auferstehung sieht man Jesus. Und nach dem Markus-Evangelium sieht man ihn wo? In Galiläa. Und nicht zufällig in Galiläa, sondern Galiläa ist das, wo die ganz normalen Leute sind. Keine Christen, ja, so wie wir heute. Sondern in Galiläa, da wohnen die ganz normalen. Da hat man vielleicht gesagt, Galiläa der Heiden oder so, ja? Das liest man in manchen Bibeln. Aber da wohnen ganz normale Leute. Er ist zu sehen in Galiläa. Und Galiläa ist für Markus, den Verfasser des Evangeliums, die Heimat des Evangeliums. Der Schwerpunkt des Wirkens des irdischen Jesus. Das ist da, wo Jesus gewirkt hat. Also denjenigen, der auferstanden ist im Land seiner irdischen Tätigkeit zu sehen, bedeutet Jesus im vollen Sinne zu begreifen. Er ist der Irdische, der Gekreuzigte, der Auferstandene. Und dieses Wissen und Erkennen soll den Jüngern von da an erschlossen werden. Der Blick richtet sich also auf dieses Land, auf Galiläa, also weg von Jerusalem, weg von dem Ort, der sich so zentralisiert hat, hin zu den Menschen, die diesen Jesus noch nicht kennen. Und dann natürlich endzeitlich wieder die Rückkehr zu diesem Zion, aber hin nach Galiläa. Das verweist auf Markus 14 auch wieder. Da sagt Jesus, doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Und ich werde dort auf euch warten, damit wir gemeinsam dort leben und sein können, unter den Menschen, nicht als Enklave irgendwo in unserem Tempel. Die gute Botschaft muss zuerst allen Völkern verkündet werden. Wir können also nicht schweigen. Wir dürfen nicht schweigen. Die Leute haben nicht geschwiegen und wir wollen das auch nicht tun. Auch weil Jesus selbst so ja mit seinem Wirken angefangen hat. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Und die haben die Netze ausgeworfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Und er nimmt sie mit. Und er sagt, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Also ich lasse uns da heute stehen und leite auch gerne über zum nächsten Sonntag. Mit dem Auferstehungsglauben richtet sich unser Blick auf und in die Welt. Das heißt, Glaube und Ostern sind nicht für uns Christen gepachtet. Glaube haben wir nicht erworben. Ostern haben wir nicht erworben, sondern geschenkt bekommen. Der Stein ist weg. Und wir dürfen darauf vertrauen, Jesus zu begegnen. Und zwar wo? In Galiläa. Unter uns und unter allen anderen Menschen. In meinem Leben, wo Gott Mauern einreißen will. Und sagt, Fabian, sieh in das leere Grab. Und geh deinen Fragen nach und deute alles von dem Glauben an meine Auferstehung. Amen.